Hallo und herzlich willkommen zum ADHS Family Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna und war auch einmal eine verzweifelte Mama von einem betroffenen Kind. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS. Und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile jungen erwachsenen Mannes, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch auf zwei Dinge hinweisen. Punkt 1, ich spreche in meinem Podcast immer nur von ADHS, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADS. Und Punkt 2, die Werbungen, die im ADHS Family Podcast geschaltet werden, dienen der Finanzierung von Projekten, die der gesamten ADHS-Community zugutekommen. Denn sie werden für die Produktion von Erklärvideos für Kinder oder für das familiäre Umfeld, für die Informationsweitergabe an Pädagogen, Diagnostiker und Ärzte sowie für spezielle ADHS-Projekte herangezogen. Mehr Informationen dazu findet ihr am Beginn von Podcast 128 bzw. in dem YouTube-Video, zu dem ich in den Shownotes verlinke. Ja, ihr Lieben, wie bereits in der vergangenen Woche angekündigt, wird es in der heutigen Episode um das Spannungsfeld gehen, in dem sich Kinder und Jugendliche mit ADHS befinden, weil sie einerseits ständige Versagenserfahrungen machen und sehr viel Kritik, Abwertung und Ausgrenzung erfahren müssen, andererseits aber solch starke Persönlichkeiten mit ganz vielen besonderen Fähigkeiten und Talenten sind. Und genau durch diese zwei extremen Enden einer Skala, die so gar nicht zusammenpassen, entsteht ein großer Teil der oft explosiven Reaktionen unserer Kinder, beziehungsweise sind dort oft die Gründe dafür zu finden, warum sie in den Widerstand gehen. Manche von ihnen sind aber auch nur unendlich traurig, weil sie spüren, dass das alles einfach nicht zusammenpasst. Und schließlich gibt es auch Kinder, die darauf mit Ticks oder anderen Auffälligkeiten reagieren. Das heißt, wir wollen uns heute einerseits ansehen, wie dieses Spannungsfeld genau aussieht und andererseits, was wir als Eltern dazu beitragen können, um diese Spannungen zu verringern und diesen Druck erträglicher zu machen. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch auf drei wichtige Dinge hinweisen. Punkt 1, ihr könnt euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net/Spannungsfeld herunterladen. Zweitens, der ADHS Family Podcast wird ab nun wieder in einem 2-Wochen-Rhythmus stattfinden. Und der dritte Punkt betrifft mein Elterntraining, das 2-mal im Jahr stattfindet, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und das gerade begonnen hat. Wer bei diesem Kurs noch gerne dabei wäre, kann auf www.adhshilfe.net/Kurs dazu nachlesen und sich dort auch gegebenenfalls anmelden oder mich gerne unter anna@adhshilfe.net kontaktieren und mir Fragen dazu stellen. So viel aber schon mal vorab. Ihr habt noch nichts verpasst, schreibt mich gerne an, dann erzähle ich euch da ein wenig mehr darüber. Gut, dann kann es losgehen. Sehen wir uns einmal das positive Ende dieses Spannungsfeldes an, nämlich die Talente und die Fähigkeiten, die unsere Kinder mit ADHS in aller Regel haben. Und betroffene Kinder haben da eine ganze Menge davon. Ich zähle euch die jetzt mal auf. Mehr dazu gibt es in der Episode 7 und 8. Also, viele sind sehr sportlich oder musikalisch. Oder sie haben ein großes schauspielerisches Talent. Fast alle ADHSler sind überaus empathisch, also mit anderen mitfühlend. Sie sind hilfsbereit, charismatisch und beliebt, gerechtigkeitsliebend und auch oftmals gerechtigkeitsschaffend, begeisterungsfähig. kreativ, wissbegierig, meist sehr, sehr tierlieb, humorvoll. Sie sind sensibel für Stimmungen, durchschauen andere in Sekunden, setzen sich für Schwächere ein, haben oft ungewöhnliche Ideen und sind gut im Hyperfokussieren. Das heißt, sie können sich stundenlang intensiv mit Dingen beschäftigen, die sie interessieren. Mehr zu all diesen tollen Eigenschaften und Talenten erfahrt ihr, wie gesagt, in den Episoden 7 und 8 und dort berichte ich dann auch von mehreren berühmten Persönlichkeiten und Prominenten, die alle ADHS haben und in vielen Fällen gerade wegen ihrer ADHS heute dort sind, wo sie sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Egal wie toll diese Fähigkeiten, Talente und Besonderheiten sind und wohin sie gar nicht so wenige Menschen im positiven Sinne gebracht haben, gar nicht so wenige dieser Begabungen und Eigenschaften sind vor allem in den ersten zwei Lebensjahrzehnten, also in Kindheit und Pubertät, hinderlich und manche davon auch noch danach. Und welche das meist sind, das wollen wir uns nun ansehen, wozu wir in die Zeiten der Jäger und Sammler zurückgehen. Tom Hartmann, ein US-amerikanischer Autor, hat dazu nämlich ein sehr spannendes Buch geschrieben, in dem er die Theorie vertritt, dass Menschen mit ADHS in Zeiten der Jäger und der Sammler bestimmte Talente und Fähigkeiten hatten, die damals überlebenswichtig waren und die sie bis in die heutige Zeit genetisch mitgenommen haben, die aber heute gar nicht mehr gebraucht werden und teilweise sogar echt hinderlich sind. Zunächst ist da mal die Reizoffenheit zu erwähnen, die vor Tausenden von Jahren, als man sich also noch vor wilden Tieren schützen musste, eine wichtige Eigenschaft war, um Säbelzahntiger und Co. früh genug zu hören und um so sich und seine Familie bzw. die Sippe rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Heute bereitet diese Reizoffenheit unseren Kindern aber vor allem in der Schule große Mühe, denn sie bedeutet, dass die Kids Reize im Klassenzimmer nicht ausblenden können und sich damit in ihrer Konzentration sehr stark gestört fühlen. Das beginnt schon mit Geräuschen, die entstehen, wenn jemand mit den Füßen schiert, sich schneuzt oder im Mäppchen kramt. Das betrifft aber auch leise Geräusche wie das Ticken einer Wanduhr oder den Lärm in einer weiter entfernt liegenden Klasse, der zwar kaum hörbar ist, den das ADHS-Gehirn aber dennoch wahrnimmt. All das und vieles mehr lenkt unsere Kinder in Schule und Freizeit extrem ab, wenn sie konzentriert sein sollten. Auch schnelles Reagieren war zu Zeiten der Jäger und Sammler wichtig. Zum einen wiederum, um Gefahren in der Sekunde abwenden zu können, zum anderen aber auch, wenn sich eine potenzielle Beute näherte und man alles liegen und stehen lassen musste, um sie zu erlegen. Das heißt, man musste im positiven Sinne auch ablenkbar sein, um solche Gelegenheiten nicht zu verpassen und nicht weiter an einem Korb zu flechten, während eine Beute ungesehen hinter einem vorbeizog. Doch auch diese Eigenschaft ist heute nicht mehr unbedingt von Vorteil, weil von Kindern, vor allem auch wiederum in der Schule und bei den Hausaufgaben, erwartet wird, dass sie bei der Sache bleiben und sich nicht von anderen für sie gerade wichtigeren Reizen ablenken lassen. Die Notwendigkeit, ständig auf herannahende Gefahren oder auf Beute zu achten, dürfte auch einer der Gründe dafür sein, warum von ADHS-Betroffene oftmals nicht richtig tief schlafen. Denn die Bereitschaft, auch im Schlaf blitzschnell handeln zu müssen, scheint in vielen von ihnen noch stark ausgeprägt zu sein. Wieder eine damals notwendige Eigenschaft, um nicht im Schlaf von einem wilden Tier angegriffen zu werden, die heutzutage aber überaus hinderlich ist, weil unsere Kinder häufig längere Einschlafphasen haben und dann auch oftmals nicht gut tief durchschlafen können, wodurch ihr Nervenkostüm und ihre Konzentrationsfähigkeit untertags natürlich nicht besser werden. Ebenfalls heute ungünstig, impulsives Handeln, also handeln, ohne davor nachzudenken. Vor Tausenden von Jahren war das aber noch eine in vielen Fällen wünschenswerte Fähigkeit, denn die Entscheidung, ob man beim Flechten des Korbes blieb oder sich der Beute widmen sollte, musste blitzschnell gefällt werden, das heißt ohne viel Nachdenken. Gut, aber wann wurden dann diese so wertvollen Fähigkeiten für den Menschen hinderlich? Nun, irgendwann erfolgte der Übergang von den Jäger- und Sammlerkulturen, die umherzogen, hin zur Sesshaftigkeit mit Ackerbau und Viehzucht, wodurch die Eigenschaften, die davor noch wichtig waren und auch hoch im Kurs standen, plötzlich eher hinderlich wurden. Denn die Menschen brauchten für das Züchten von Vieh und das Bestellen der Felder Eigenschaften wie Ausdauer, Geduld, Kontinuität und Stetigkeit. Es handelte sich dabei aber um eher monotone, immer wiederkehrende Arbeiten. Und wie wir von unseren Kindern wissen, stehen genau die bei ADHSlern nicht gerade hoch im Kurs. Klar, denn sie entsprechen ihren Talenten und Fähigkeiten, das heißt den Talenten der Jäger und Sammler nicht. Das heißt, die Fähigkeiten, die in Zeiten von Jägern und Sammlern von Vorteil waren, waren in der Zeit der Sesshaftigkeit von Ackerbau und Viehzucht nicht mehr gefragt, sondern, wie gesagt, eben eher hinderlich. Statt Hyperfokus, wie beispielsweise bei der Jagd, war nun Multitasking angesagt, da man gleichzeitig viele Dinge wie das Füttern des Viehs, das Trocknen des Heus und vieles andere im Blick haben musste. Auch gab es, wie gesagt, wenig Neues, denn die Tätigkeiten waren immer wieder dieselben. Darüber hinaus gab es kaum noch Gelegenheit für intensive Bewegung wie Laufen und Klettern, wonach es einen Jäger aber eigentlich genetisch drängen würde. Jedenfalls passte sich der Mensch wie so oft in der Evolution nach und nach an die nun anderen Lebensbedingungen an und entwickelte die Fähigkeiten, die nun in der Sesshaftigkeit für die neuen Aufgaben nötig waren. ADHSler aber offenbar nicht. Und so leiden Betroffene auch heute noch darunter, dass ihre Talente und Fähigkeiten im 21. Jahrhundert eher hinderlich sind. Zusätzlich werden von ihnen Dinge wie langes Stillsitzen, Pünktlichkeit, Planungsfähigkeit, langes Dranbleiben, geistige Ausdauer bei monotonem Theoretischem etc. etc. verlangt. Alles Dinge, bei denen weder betroffene Kinder und Jugendliche noch erwachsene Betroffene Weltmeister sind. Auch die Reizoffenheit, die früher überlebensnotwendig war, ist heute nicht nur in der Schule hinderlich, denn sie bringt mit sich, dass in unserer Welt, in der so viele optische und akustische Reize auf uns einströmen, das Gehirn von diesen hunderten Reizen, die ständig wie aggressive Hagelkörner drauf einprasseln, nahezu überkocht und sich die Kinder dann oft aus dem Geschehen rausnehmen, indem sie innerlich ihre Rollläden runterlassen, damit ihr belastetes Gehirn wieder zur Ruhe kommen kann. Auch die Ablenkbarkeit, die früher nötig war, um eben beispielsweise vom Flechten eines Korbes in der Sekunde auf die Jagd nach einer potenziellen Beute zu wechseln, ist heute eine überaus ungünstige Eigenschaft, denn von uns wird sowohl im Schul- als auch im Arbeitsleben erwartet, dass wir bei der Sache bleiben und alles andere rund um uns ausblenden. Wenn man es also aus der Perspektive der Jäger und Sammler betrachtet, ist ADHS keine Störung und schon gar keine Krankheit, sondern eigentlich eine Gabe, nur eine, die man zur falschen Zeit bekommen hat, beziehungsweise eine, für die man ganz einfach viele tausende Jahre zu spät geboren wurde. Ich bin aber trotzdem oder gerade deshalb gar kein Fan davon, von ADHS als Gabe oder als Geschenk zu sprechen. Denn ein Talent, das ich nicht nutzen kann, eine Eigenschaft, die ich nicht nutzen kann, ist einfach kein Geschenk für mich, sondern im Fall von ADHS eben in vielfacher Hinsicht eine Belastung, vor allem in den ersten beiden Lebensjahrzehnten, in denen ja auch noch zum anstrengenden Alltag die Schule gemeistert werden muss. Aber zurück zu unserem Thema des Spannungsfeldes, in dem sich von ADHS betroffene Kinder und Jugendliche befinden. Denn das entsteht ja dadurch, dass zu all diesen, in Anführungsstrichen, falschen Fähigkeiten und Begabungen dazukommt, dass ADHSler sehr, sehr starke Persönlichkeiten sind, die spüren, was eigentlich in ihnen stecken würde und dieses Potenzial aber entweder gar nicht gebrauchen können, so wie wir es gerade besprochen haben, oder aber auch nicht verwirklichen können, weil sie durch all den Schulstress und auch aufgrund oft mehrerer Therapien gar keine Zeit haben, ihre Talente und Begabungen zu entdecken oder zu kultivieren, das heißt, sich diesen Dingen zu widmen, daran Freude zu finden, darin gut zu werden. So, was meine ich aber eigentlich damit, wenn ich sage, dass unsere betroffenen Kids starke Persönlichkeiten sind? Nun, viele von euch werden bestimmt nicken, wenn ich sage, dass Kinder und Jugendliche und natürlich auch Erwachsene mit ADHS in der Regel sehr willensstark sind und auch in vielerlei Hinsicht sogenannte Anführerqualitäten zeigen. Fast immer wollen sie ihr Gegenüber, egal ob das Mama oder Papa, ein Geschwisterkind oder der Freund ist, sie wollen fast immer ihr Gegenüber davon überzeugen, dass ihre Meinung die richtige ist. Meist sind sie auch Weltmeister im Diskutieren und Argumentieren und bei manch Neunjährigem kommen sogar Eltern, die ihren Lebensunterhalt als Anwälte bestreiten, in Argumentationsnot. Außerdem wollen Kinder und Jugendliche mit ADHS beispielsweise oftmals das Gruppengeschehen oder das Spiel bestimmen und haben ständig zündende Ideen, die die anderen doch genauso genial finden müssen und daher bereit sein müssten, sie umzusetzen, oder? Wenn der Spielpartner oder die anderen Gruppenmitglieder dann aber meinen, das würden sie jetzt gar nicht so toll finden, kommt es fast immer zu Konflikten. Um nochmals auf die Jäger und Sammler zurückzukommen. Dieses »Ich bestimme jetzt am besten alles und treffe die Entscheidungen« war damals beim Abwenden von Gefahren und in Jagdsituationen natürlich wichtig, denn in Situationen, in denen schnelles, eigenständiges Handeln gefragt ist, ist ja gar keine Zeit, jemand anderen zu fragen. In einem Gruppengeschehen oder Spielgeschehen im 21. Jahrhundert unter Kindern und Jugendlichen ist dieses alleine entscheiden und bestimmen, wo es lang gehen sollte, aber gar nichts mehr, was die anderen akzeptabel finden. Und so werden von ADHS betroffene Kinder oft ausgeschlossen, weil sie den anderen zu bestimmend und zu anstrengend sind. Im Hinblick auf die starke Persönlichkeit und die ganzen Talente, die oft großteils ungenutzt in ihnen schlummern, ist auch noch zu sagen, dass ADHSler in der Regel sehr gut spüren, was sie alles könnten und drauf hätten, dass sie aber aus irgendwelchen Gründen diese PS nicht auf die Straße bringen. Und das erzeugt natürlich unheimlich viel Frust. Und nicht nur, dass sie ihre Talente und Fähigkeiten nicht zeigen können, werden von ihnen Dinge verlangt, die sie tatsächlich nicht auf die Reihe kriegen, was natürlich den Selbstwert von Tag zu Tag mehr zerstört. Gut, aber nun fragt es sich, wie wir als Eltern hier ein wenig entgegenwirken und helfen können. Denn wir haben ja weder eine Zeitmaschine, um uns in die Zeit von Säbelzahntiger und ähnlichen wilden Tieren zurückzubeamen, noch können wir mit unseren Kindern auf eine einsame Insel ziehen, wo sie den ganzen Tag ihre Jäger- und Sammlerfähigkeiten ausleben könnten und sich nicht mehr an die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts anpassen müssten.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Gut, wie kann's also gehen? Nun, die erste sehr offensichtliche Antwort auf die Frage, wo wir helfen können, ist die, dass wir unsere Kinder dabei unterstützen sollten, ihre Stärken, ihre Fähigkeiten und ihre Talente zu entdecken und zu kultivieren. Nicht, dass das irgendwie helfen würde, den Fokus in der Schule besser zu halten oder bei den Hausaufgaben nicht ständig abzudriften. Aber es würde unseren Kindern das Gefühl geben, dass auch sie etwas gut können und den anderen in gar nicht so wenigen Dingen überlegen sind. Seid daher sehr aufmerksam dafür, was eure Kinder gut können und versucht, Gelegenheiten zu schaffen, dass sie diese Talente und Fähigkeiten auch für sich entdecken und entwickeln können und vielleicht sogar irgendwann mal zu einem Beruf machen können. Und ich rede dabei natürlich nicht nur von diesen offensichtlichen Dingen wie Ballett, Fußball, Leichtathletik, ein Instrument zu spielen, zu singen oder im Schachclub aufzutrumpfen, sondern ich rede auch von Fähigkeiten, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr ins Auge fallen mögen und zunächst mal gar nicht so sehr als etwas Besonderes erkannt werden. Beispielsweise die Fähigkeit, besser als die anderen Familienmitglieder zu spüren, was der Familienhund braucht, um besser zu hören oder weniger zu bellen. oder bei der Schatzsuche mit einem Metalldetektor immer genau den richtigen Riecher zu haben und da deutlich mehr als die anderen zu finden. Oder vielleicht hat der Sohnemann oder die Tochter immer absolut geniale Ideen, wenn mit Papa in der Werkstatt gemeinsam gebastelt oder repariert wird. Ideen, wo Papa dann meint, auf so eine geniale Lösung wäre nicht mal er gekommen. Oder vielleicht gewinnt der von ADHS betroffene Jugendliche beim Pokern nicht immer unbedingt deshalb, weil er die besten Karten hat, sondern weil er die Gesichter der Mitspieler am besten lesen kann und das für ADHSler typische schauspielerische Talent dafür nutzen kann, dass er am besten blufft. Schaut einfach genau hin und seid ganz besonders aufmerksam dafür, wo eure Kinder gleichaltrigen oder vielleicht sogar älteren Kindern voraus sind oder wo sie eben spezielle Talente haben und schafft hier Gelegenheiten, immer wieder Erfolgserlebnisse für sie möglich zu machen. Ich bin daher auch ein Fan davon, Kinder verschiedene Sportarten und Freizeitbeschäftigungen durchprobieren zu lassen, weil oft nur so herausgefunden werden kann, wo die größten Talente liegen. Und ja, ich weiß, eine wichtige Fähigkeit im Leben, die erlernt werden muss, ist natürlich auch bei einer Sache zu bleiben und das, was man angefangen hat, durchzuziehen. Aber bitte nicht bei Dingen in der Freizeit, wo viele Kinder, wie gesagt, einfach einiges durchprobieren müssen, bis sie merken, was ihnen am meisten liegt. Was mir auch im Zusammenhang mit dem Thema dieses Podcasts wichtig ist, nochmals zu betonen, auch wenn ich das schon mehrmals an anderer Stelle getan habe, ist, dass es für den Selbstwert in der Regel deutlich weniger bringt, zu versuchen, die Schwächen auszumerzen, als die Stärken zu stärken. Erst wenn ein Kind durch das Stärken seiner Stärken einen einigermaßen stabilen Selbstwert hat, hat es in der Regel die nötige innere Kraft, auch einen vorsichtigen Blick auf seine Schwächen und seine Mankos zu werfen, weil die Scham bei Versagen leichter ertragen werden kann, wenn der Selbstwert hoch ist, als wenn der im Keller ist. Und genau da ist er ja leider bei vielen Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Hört euch zum Thema Selbstwert stärken auch gerne die Podcast 149 und 55 an. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Gut, was ist noch wichtig, um den Kids zu helfen, den Spagat zwischen Versagen und starker Persönlichkeit zu meistern? Eine Sache, die mir dazu auch gleich einfällt, ist die Schulwahl. Versucht, Schulformen für eure Kinder zu finden, die ihren Fähigkeiten nicht nur entsprechen, sondern die sogar ein wenig unter ihren Fähigkeiten liegen. Was meine ich damit? Nun, wenn ihr beispielsweise ein Kind habt, das eigentlich die intellektuellen Voraussetzungen hätte, in ein Gymnasium zu gehen, wählt lieber eine Schulform drunter, die dann eben weniger anspruchsvoll ist. So kann man dem Kind mehr Erfolgserlebnisse verschaffen, als dies in der Schulform möglich wäre, für die sein Intellekt eigentlich geeignet wäre. Denn in der Schule geht es nicht nur darum, inhaltlich dem Stoff folgen zu können. Vielmehr gilt es insgesamt, drei sehr unterschiedliche Bereiche in der Schule zu meistern. Den ersten Bereich bilden natürlich schon die intellektuellen Anforderungen, also das Verstehen der Lerninhalte. Der zweite Bereich sind die sozialen Anforderungen, die in einem Klassengeschehen zu bewältigen sind, also vor allem dieses Zurechtkommen mit den Klassenkameraden und den Lehrkräften. Viele von ADHS-Betroffene scheitern da aber meist kläglich. Und der dritte Bereich ist der Bereich, für den man gut funktionierende Exekutivfunktionen braucht, also all jene Dinge, die etwas mit sich organisieren, in die Zukunft denken und planen und auf die Zeit achten zu tun haben. Nehmen wir nur einmal das Beispiel einer Klassenarbeit her, und das ist ja nur eines von vielen Dingen, die organisatorisch in der Schule zu bewältigen sind. Ich muss erstens mal mitbekommen, wann die nächste Klassenarbeit ist. Ich muss wissen, wo ich mir den Termin dafür eintrage, welcher Stoff dafür zu lernen ist. Ich muss überprüfen, ob ich dann auch wirklich alle Unterlagen für diesen zu lernenden Stoff habe. Ich muss wissen, falls mir etwas fehlt, wo ich die fehlenden Unterlagen herbekomme. Ich muss mir das Lernpensum einteilen und zwar so, dass ich auch noch ein oder zwei Reservetage für Wiederholungen bzw. für eventuelle Ausfälle aufgrund von Krankheiten oder einen überraschenden Besuch habe. Und am Tag der Klassenarbeit muss ich, wenn es sich beispielsweise um Mathematik handelt und ich schon in einer höheren Schulstufe bin, nicht nur meine Stifte mithaben, sondern auch Zirkel, Lineal, Geodreieck, Radiergummi etc. Und das ist nur eine einzige Anforderung aus dem Spektrum der vielen, vielen Anforderungen auf organisatorischer Ebene in der Schule. Bleiben wir aber bei dem Beispiel einer Klassenarbeit, denn das Zeitmanagement, für das ich ebenfalls gut funktionierende Exekutivfunktionen brauche, ist hier ebenfalls ein Thema. Ich muss ständig die Zeit im Blick haben, darf mich bei Mathe also nicht nur bei einem einzigen Mathebeispiel verbummeln oder muss im Falle einer Deutschklassenarbeit noch genügend Zeit einplanen, um mir den Aufsatz wenigstens nochmal durchlesen zu können. Dabei muss ich auch noch die Klassenuhr im Blick haben, die höchstwahrscheinlich noch analog ist, ich aber digitale Uhrzeitenanzeigen gewohnt bin. Und für all das und vieles mehr braucht man gut entwickelte Exekutivfunktionen, in deren Entwicklung Kinder mit ADHS in der Regel aber um circa ein Lebensdrittel hinter ihren Altersgenossen herhinken. Deshalb mein dringender Rat an euch: Macht die Wahl der Schule nicht ausschließlich vom Intellekt eures Kindes abhängig, sondern berücksichtigt all diese Überlegungen bei der Frage, in welche Schule euer Kind gehen soll. Wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, hört euch gerne die Episode 88 zum Thema Schulwahl und Podcast 56 zum Stellenwert der Schule an. Ich verlinke zu beiden Folgen in den Shownotes. Was auch noch wichtig ist, um die Spannung zwischen Anforderungen der Gesellschaft und ständigem Versagen einerseits und starker Persönlichkeit und ungenutzten Talenten andererseits zu senken, ist eine ausreichende Unterstützung der Kinder zumindest durch eine Bezugsperson, in der Regel die Mutter, weil sie ja fast immer diejenige ist, die zum überwiegenden Teil für die Betreuung der Kinder zuständig ist. Dabei stellen sich allerdings viele Eltern die Frage, was denn genau unter ausreichender Unterstützung zu verstehen ist und was zu viel bzw. zu wenig Unterstützung wäre. Ich verweise zur Beantwortung dieser Frage auf Podcast 83, möchte aber heute zumindest dazu sagen, dass Heranwachsende mit ADHS deutlich mehr Begleitung, Hilfe und Unterstützung brauchen als neurotypische Kinder und auch viele Dinge erst deutlich später hinbekommen als ihre Alterskollegen. Aber irgendwann bekommen sie sie hin, das verspreche ich euch. Allerdings nur, und das verspreche ich euch auch, wenn wir sie dabei begleiten und unterstützen und uns nicht vom Umfeld einreden lassen, wir würden sie in Watte packen und sie würden nie selbstständig werden. Vertraut da auf euer Bauchgefühl, denn je weniger Frusterlebnisse eure Kinder durchstehen müssen, umso weniger sinkt ihr Selbstwert und umso mehr Energie bleibt, um auf frustrierende Situationen einigermaßen angemessen reagieren zu können. Und umso mehr Energie verbleibt auch, um schwierige bzw. für sie noch schwierige Anforderungen meistern zu können. Natürlich sollt ihr eure Kinder fördern und vor allem auch fordern. Spürt aber genau hin, wo die Grenze zur Überforderung liegt und entscheidet euch im Zweifelsfall lieber für einmal zu viel geholfen als einmal zu wenig. Und nochmals zur Einmischung der anderen in Bezug auf die Selbstständigkeit eurer Kids. Die Spezialisten für eure Kinder sind nicht die anderen, sondern die seid ihr und nur ihr. Gut, schließlich trägt natürlich auch eine wertschätzende, aber klare Erziehung zum Mindern des Spannungsfeldes bei, das entsteht, weil die Talente und die Fähigkeiten von ADHS-Betroffenen oftmals nicht mehr ins 21. Jahrhundert passen. Denn wenn wir unsere Kids wertschätzend und klar begleiten, entstehen wiederum weniger Frusterlebnisse, es bleibt mehr Energie und der Selbstwert steigt zudem. Hört euch zum Thema wertschätzende und klare Begleitung sämtliche Erziehungspodcasts, vor allem aber Episode 137 an. Gut, ihr Lieben, dann lasst uns nochmals zusammenfassen. Heranwachsende mit ADHS fühlen sich innerlich zerrissen, und leiden sehr unter dem Spannungsfeld, in dem sie sich befinden, weil sie Versagenserfahrungen, Kritik, Abwertung und Ausgrenzung erfahren müssen, andererseits aber solch starke Persönlichkeiten mit ganz vielen Fähigkeiten und Talenten sind. Und um ihnen da zu helfen, sind unter anderem folgende Dinge wichtig. Die Stärken der Kinder stärken und Begabungen und Talente fördern. Eine Schulform für die Kinder zu wählen, die sie nicht überfordert. Und die Kinder bei Alltagsangelegenheiten und in schulischen Belangen zu unterstützen, wo auch immer sie eure Hilfe brauchen. So kann das Spannungsfeld, über das wir in dieser Episode gesprochen haben, ein Feld werden, in dem Wachstum und Entwicklung möglich sind und in dem die starke Persönlichkeit der Kids in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Dann erinnere ich nochmals daran, dass es noch die Möglichkeit gibt, am ADHS Family Elterntraining teilzunehmen, falls ihr das Gefühl habt, ihr braucht jemanden, der euch bei der Begleitung eurer Kinder ebenfalls begleitet und euch bei diesem schwierigen Thema an der Hand nimmt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut gerne auf meine Seite www.adhshilfe.net/Kurs, wo ihr euch gegebenenfalls auch anmelden könnt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich euch in der ADHS Family begrüßen dürfte. Und abschließend nicht vergessen, der ADHS Family Podcast findet ab jetzt wieder in einem 2-Wochen-Rhythmus statt. Also bis dann!